Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Durch neuere Romane aus den USA schleichen Tiger, diese großen Raubkatzen, obwohl es in den USA gar keine Tiger gibt. Was das zu tun hat mit der Einwanderung aus Asien und was die Tiger in Amerika erzählen, das besprechen wir gleich. Und das tun wir heute, weil heute das Jahr des Tigers in Ostasien beginnt. Heute beginnt im Osten Asiens das Jahr des Tigers. Das geht los mit dem chinesischen Neujahrsfest am 1. Februar. Alle 12 Jahre kommt so ein Jahr des Tigers. Der Literaturkritikerin Katharina Borchert ist nun aufgefallen, dass Tiger in Romanen aus den USA überraschend häufig auftauchen. In aktuellen Büchern von jungen Autorinnen, deren Eltern oder Großeltern aus Ostasien nach Amerika eingewandert sind. Die Tiger haben sie mitgebracht, denn in den USA gibt es ja keine Tiger. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an, diese Tiger-Romane mit Katharina Borchert. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Erstmal zum Jahr des Tigers selbst. Sind das denn besondere Jahre? Ist da Besonderes zu erwarten laut chinesischer Mythologie?
Naja, der Tiger gilt natürlich als sehr starkes Tierkreiszeichen. Das überrascht ja vielleicht auch nicht. Also Menschen, die im Jahr des Tigers geboren werden, denen wird Mut nachgesagt und Eigensinn. Die arbeiten hart, die geben gern den Ton an. Und so ist es auch mit dem Jahr des Tigers. Also das verspricht, wohl tatkräftig und energiereich zu werden. Auch konfliktträchtig, also nicht ganz ungefährlich. Allerdings wird das 2022 etwas abgemildert durch das Element Wasser. Ich klinge jetzt so ein bisschen wie die Astrologin vom Dienst. Aber es ist halt so, in jedem Tierjahr wird im chinesischen Kalender immer auch eins der fünf Elemente zugeordnet. Also das sind Metall, Wasser, Holz und Feuer und Erde. Und dieses Jahr ist das Wasser an der Reihe, was vielleicht die Starrsinnigkeit des Tigers ein bisschen abmildert oder verflüssigt oder so. Und in Ostasien begeht man also genau genommen das Jahr des Wassertigers.
Des Wassertigers. Jetzt bin ich mal gespannt, wie eine Frau, die in einem Jahr des Tigers geboren wurde, wie die dann als Autorin handelt, nämlich Kay Ming Chang, 1998 geboren, war auch ein Jahr des Tigers. Das ist eine taiwanisch-amerikanische Autorin. Ihr jüngster Roman heißt Bestiarium und da wächst der Erzählerin ein Tigerschwanz. Das ist auf jeden Fall schon mal eigensinnig, haben sie ja auch als Tiger-Charakteristikum genannt. Was ist da los? Warum kriegt da die Erzählerin einen Tigerschwanz?
Ja, die Autorin findet es für sich persönlich sehr wichtig, tatsächlich in diesem Tigerjahr geboren zu sein. Und deswegen ist das wohl auch in ihren Roman eingewandert. Also dieser Tigerschwanz, der bricht bei der jungen Erzählerin aus dem unteren Rücken hervor. Und zwar, so geht die Geschichte, nachdem die Mutter mit einem Gartenschlauch nach ihr geschlagen hat, also im Garten in Kalifornien. Und dieser Schlauchverschluss, der verletzt die junge Frau am unteren Rücken. Und genau dort kommt dann der Schwanz zum Vorschein. Und das ist also sowas wie eine Verletzungsreaktion. Aber eben, also Tiger, auch ein Zeichen dafür, dass dieses junge Mädchen lernen wird, sich zu wehren. Dass es ausgerechnet ein Tigerschwanz ist, ist auch, und jetzt nicht ein anderer Schwanz, das ist auch kein Zufall, denn die Familie des Mädchens stammt ursprünglich aus Taiwan und aus China, also historisch sehr komplizierte historische Mixtur, und wandert schließlich in die USA aus und siedelt sich letztlich dort an, wo die meisten Asian Americans leben, nämlich an der Ostküste. Und ja, das hat was Märchenhaftes, ne, aber gleichzeitig ist diese Geschichte auch ganz deutlich eine reale Geschichte im Kontext des 20. und 21. Jahrhunderts.
Und wird da auch irgendwie deutlich, inwiefern Tigergeschichten für diese Autorin Kay Ming Chang wichtig sind, ob die in ihrer Familie erzählt wurden?
Ja, also im Roman nicht, aber das kann man aus Interviews entnehmen, die sie drumherum gegeben hat. Da erzählte sie, dass in ihrer Familie insbesondere das Märchen von Hu Guo Po immer wieder erzählt wurde. Das ist so ein Tigermärchen, sehr bekannt in China und in Taiwan. Ein Tigermärchen, in dem es oder von dem es offenbar verschiedene Varianten gibt, aber es läuft immer darauf hinaus, dass da ein Tiger kleine Kinder fressen oder anknabbern will. Und besonders wichtig ist dabei, dass der Tiger als Frau auftritt, hat sich den Körper einer Frau zu eigen gemacht oder ist da reingeschlüpft. Und Kay Ming Chang hat das immer wieder von ihrer Mutter hören wollen. Und so ist durch ihren Roman Bestiarium jetzt also auch diese Geschichte in die amerikanische Literatur der Gegenwart eingewandert. Und ja, so machen das mehrere asiatisch-amerikanische Autorinnen, dass sie die Märchen ihrer Eltern und Großeltern eben in ihre Bücher einfließen lassen und damit auch diese Motivik, also hier der Tiger in die amerikanische Gegenwart Literatur importieren. Das ist natürlich auch eine Art von literarischer Identitätssuche.
Das ist ja auch bei einem aktuellen Jugendroman aus den USA so. Da steckt der Tiger schon im Titel. Wie man einen Tiger fängt, heißt das Buch von Tae Keller, Kinder-Jugendbuchautorin. Die hat eine koreanische Großmutter. Und in diesem Jugendbuch, da streift ein Tiger um das Haus einer Großmutter im US-Bundesstaat Washington. Was ist das jetzt für ein Tiger? Was spielt der für eine Rolle?
Genau, das ist, also die Geschichte geht so, dass die Mutter mit ihren beiden Töchtern die Großmutter besuchen fährt oder zur Großmutter zieht, also von Kalifornien ein bisschen weiter nach Norden. Die wohnt in der Nähe, die Großmutter wohnt in der Nähe der kanadischen Grenze und sie ist sehr krank. Sie hat Krebs und sie wird wohl sterben und sie hat den Mädchen immer sehr viel Tigergeschichten erzählt und wohl auch deshalb schleicht dieser Tiger ums Haus, den aber nur die 11-jährige Erzählerin Lilly sehen kann, die anderen nicht. Also insofern halb reales Wesen, würde ich mal sagen. Auch sehr schillerndes Wesen, denn dieser Tiger, der ist sehr gefährlich, aber er ist auch hilfreich zugleich. Denn nur mit dem Mut dieses Tigers können die Einmachgläser geöffnet werden, in die die Oma die Geschichten eingesperrt hat, die mit ihrer Herkunft aus Korea zu tun haben.
Und also, Geschichten in Einmachgläser.
Ja, das ist Jugendroman oder Kinderroman. Also empfohlen ab 11. Ich würde fast sagen, man müsste noch ein bisschen älter sein. Und ja, für mich ist der Tiger hier, also ich sag mal psychologisch gesprochen, sowas wie eine gebändigte, unterdrückte Energie, Lebensenergie, Erinnerungsenergie. Und die kann auch in dieser Unterdrückung was Gefährliches haben, aber man kann sie durch Erinnerung auch befreien und sich zu eigen machen.
Ist das eigentlich in den asiatischen Literaturen auch so, dass der Tiger da so eine Rolle spielt, wie Sie das jetzt für die Mensch mit Einwanderungsgeschichte aus Asien in den USA beschreiben? Also in alten Mythen und Märchen ist der Tiger ja wichtig, der gefährliche Tiger in Asien. Ist das heute noch so?
Ja, also in den Mythen ist es total wichtig. Auch Gründungsmythen etwa von Korea oder so, da spielt der Tiger eine Rolle. In älteren Romanen spielte er auch eine Rolle, klar, weil die Leute noch in Dörfern oder mehr in Dörfern lebten und deswegen auch mehr mit Tigern zu tun hatten. Aber inzwischen ist der Bestand ja so stark geschrumpft, der Tiger. Und dann kam noch die ganze Landflucht dazu, die Verstädterung und so weiter, sodass im 20. Jahrhundert oder seit dem 20. Jahrhundert eigentlich die meisten Bücher in Städten spielen. Und da gibt es natürlich alles Mögliche, aber keine Tiger. Es gibt einen Roman, auf den würde ich gerne ganz kurz hinweisen. Das ist ein Roman von Ekka Kurniawan, den ich super finde. Das ist ein Thriller, ein Ethno-Thriller, könnte man sagen. Der heißt Tigermann. Der ist auch relativ neu und darin habe ich den Tiger auch noch mal gefunden. Dieser Roman, der spielt auf Java, ist also kein amerikanischer Roman. Und darin wird ein junger Mann namens Magio, der wird zum Tiger. Der Tiger bricht geradezu aus ihm hervor und er ermordet einen anderen Mann aus dem Dorf. Und ich, ja, für mich ist das noch mal ein relativ neuer Tigerroman, in dem aber der Tiger auch nicht mehr so ein wirkliches Tier ist, sondern eher eine psychologische Kraft, eine literarische Fantasie.
Ich muss jetzt auch die ganze Zeit, weil wir über diese Tigerbewegung von Asien in die USA sprechen, an einen Film denken, der auch auf einen Roman zurückgeht, Schiffbruch mit Tiger. Da gibt es ja den Roman von Jan Martel aus Kanada, die Verfilmung von einem taiwanisch-amerikanischen Regisseur Ang Lee. Da kommt ja ein Tiger aus Asien in die USA, buchstäblich in diesem Film, beziehungsweise metaphorisch. Ist das jetzt für diesen Tigertransfer zwischen den beiden Kontinenten irgendwie so eine Art Vorbild?
Ja, total. Also für mich ist tatsächlich dieser Film Schiffbruch mit Tiger ein Film, der zeigt also wie der Tiger, sondern wie das Tigermotiv eben nach Amerika kam. Also wir sehen da ja, wie dieser indische Junge Pi oder Pai nach einem Schiffbruch mitten auf dem Pazifik das Rettungsboot teilt mit einem Tiger. Und dieser Tiger, der entpuppt sich später im Buch, aber auch im Film als Mensch oder das ist zumindest eine Deutungsart, die da angeboten wird. Also, dass der Tiger nur ein Bild war. Und ja, in einer der letzten Einstellungen sieht man so, wie der Tiger in Amerika an Land geht und so im Gebüsch verschwindet. Und dann ist er, also für mich zumindest in meiner Lesart, ist er angekommen in Amerika, aber eben nicht als Tier, sondern als Motiv.
Dann lassen Sie uns mal noch auf einen anderen Tigerroman aus den USA schauen, nach dieser Ankunftsgeschichte, den Roman Wie viel von diesen Hügeln ist Gold von Si Pem Chang. Das ist eine Autorin, die wurde in Peking geboren, ist als kleines Kind in die USA gekommen und in ihrem Roman, da finden chinesische Kinder in der amerikanischen Prärie nur noch Gerippe von Tigern. Ist das, kann man das auch symbolisch lesen? Mit den Tigern in der Literatur geht es auch in den USA zu Ende?
Ja, total. Also dieser Western von Sipam Jang, der spielt in den 1860er Jahren, der sich übrigens auch hervorragend liest. Das ist ein wirklich tolles Buch. Darin tritt der Tiger schon nicht mehr so als so eine Art Realfantasie auf, also einer, der so rumschleicht oder so, sondern eigentlich nur noch als einerseits als Schriftzeichen und dann eben als Gerippe. Also da liegt eben dieser Tigerschädel in der Prärie, also im amerikanischen Goldgräberland, und zwei Schwestern, die chinesische Eltern hatten und die dann eben sich alleine durchschlagen müssen, die finden den. Also der Vater ist tot, die Mutter offenbar auch, und bildlich entsprechend sind in diesem Roman die Tigerschriftzeichen entweder verwischt oder eben es gibt nur noch einen alten Tigerschädel, der da rumliegt.
Dann können Sie uns vielleicht ganz zum Schluss noch ein Buch empfehlen, wenn wir jetzt in dieses Jahr des Tigers gut vorbereitet reingehen wollen, tigermäßig. Welches Buch sollten wir lesen?
Ja, also Sipam Jang, den letzten Roman finde ich schon echt extrem gut. Den würde ich unbedingt empfehlen, einfach weil sich da auch eine Einwanderergruppe, würde ich mal sagen, so ins Amerikanischste aller Genres einschreibt, nämlich in den Western. Und zu Recht, ne? Denn im Wilden Westen gab es ja auch schon jede Menge chinesischer Arbeit. Das darf man nicht vergessen. Also es ist wirklich ein toller Roman.
Das ist dieser Wie viel von diesen Hügeln ist Gold?
Wie viel von diesen Hügeln ist Gold, ganz genau. Und wenn ich das vielleicht auch noch sagen darf, also auch dieser indonesische Roman Eka Kurniawan, Tigermann, wo es eben am Anfang diesen Mord da gibt auf Java und der auf eine Tigerkraft zurückzuführen ist, der ist auch wirklich super und der sei auch sehr empfohlen.
Heute beginnt das Jahr des Tigers. Dank Katharina Borchert können wir da literarisch sehr gut vorbereitet hineingehen. Vielen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Über ein Buch aus den USA wird gerade besonders viel diskutiert, auch bei uns. Das Buch ist eine Streitschrift mit dem Titel »Die Erwählten, wie der neue Antirassismus die Gesellschaft spaltet«. Die Streitschrift hat der US-amerikanische Sprachwissenschaftler John McWhorter geschrieben. Er ist selbst schwarz und er kritisiert den neuen Antirassismus sehr scharf. McWhorter meint, ein neuer, eifernder, zutiefst intoleranter Antirassismus habe die USA im Griff. Und die Vertreter dieser Bewegung würden wie moderne Inquisitoren handeln. Katja Ritterbusch stellt Ihnen John McWhorters Streitschrift vor.
Der gewaltsame Tod von George Floyd im Mai 2020. Die Proteste und die Debatten brannten ein Diktum in das kollektive Bewusstsein der USA. Schwarze Männer werden von weißen Polizisten getötet. Das ist die alltägliche, hässliche Norm, heißt es. Der sichtbarste Ausdruck eines tief verwurzelten, systemischen Rassismus. Wer es wagt, eine Fußnote anzufügen, eine differenzierende Statistik vielleicht, dem drohe die soziale Exkommunikation, schreibt John McWhorter, Linguistikprofessor an der Columbia University in New York, in seinem Buch »Die Erwählten«. Er tut es trotzdem.
Man darf nicht fragen, warum schwarze Menschen sich so über einen weißen Polizisten aufregen, der einen schwarzen Mann ermordet hat, obwohl das Risiko für einen schwarzen Mann von einem anderen schwarzen Mann ermordet zu werden viel größer ist. 2020 war der Ärger der schwarzen Communities darüber, dass ihre Söhne, Neffen und Cousins sich gegenseitig umbringen, nie Thema. Dabei verzeichnete dieser Trend im Sommer 2020 USA-weit in armen schwarzen Vierteln neue Rekordzahlen.
Der Shitstorm in den traditionellen und den sozialen Medien brach verlässlich über McWhorter herein, wenngleich mit gebremstem Eifer, denn McWhorter ist schwarz. Die Erwählten, im Original Woke Racism, versteht sich als Streitschrift, polemisch, provokant, mit steilen Thesen. McWhorter spricht von der dritten Welle des Antirassismus. Im US-Fernsehen erklärt er:
First wave anti-racism is get rid of segregation and get black people to vote.
Die erste Welle kämpfte gegen die Rassentrennung und für das Wahlrecht von Afroamerikanern. Die zweite Welle in den 1970er und 1980er Jahren ging gegen rassistische Vorurteile vor, mit gemischtem Erfolg. Die dritte Welle des Antirassismus fordert von weißen Amerikanern das lebenslange Bewusstsein für ihre Komplizenschaft, für ihre sogenannte weiße Schuld und ihre weißen Privilegien. Die neuen Antirassisten sind überzeugt, solange dieser Erziehungsauftrag nicht erfüllt ist, kann es keinen Fortschritt für das schwarze Amerika geben.
Getrieben werde diese aktuelle Welle vor allem von linksliberalen Weißen, die sich zu Rettern schwarzer Menschen erklärten. Eine Haltung, die zutiefst herablassend sei, findet McWhorter. Und damit im Kern selbst rassistisch. Seine These: Der neue Antirassismus ist eine Religion. Und seine Anhänger:
Wir müssen diese Menschen sehen als das, was sie sind. Mitglieder einer Sekte, religiöse Fundamentalisten und Fundamentalistinnen.
Der Atheist McWhorter nennt sie die Erwählten. Sie seien missionarisch, antiaufklärerisch, intolerant. Sie kultivierten eine Aura der moralischen Überlegenheit. Der Rassismusvorwurf oder allein die Drohung damit werde zur wirksamen Waffe. Auch das Personal im Universum der Erwählten sei dem Religiösen entliehen, schreibt er. Da seien die Hohepriester, afroamerikanische Kultautoren wie Ta-Nehisi Coates und Ibram Kendi. Und die Inquisitoren, die Philister, die Flagellanten und die Ketzer. Letztere seien all jene, die die reine Lehre der Erwählten hinterfragten, sagt McWhorter.
One curator at the San Francisco Museum of Modern Art lost
Der Kurator des Museums für moderne Kunst in San Francisco, Gary Garrels, wurde zur Kündigung genötigt, weil er sagte, er könne bei allem Bewusstsein für Antirassismus jetzt nicht weiße Künstler ignorieren. Das sei umgekehrte Diskriminierung. Nur weil er das gesagt hatte, musste er gehen. Das ist schlimm, aber das ist das neue Klima.
Aber McWhorter begnügt sich nicht damit, die neuen Antirassisten scharfzüngig zu kritisieren.
Ich leugne nicht, dass Rassismus existiert, dass systemischer Rassismus existiert. Und wir werden ihn wahrscheinlich auch nie ganz ausrotten können. Aber diese psychologisierenden, um sich selbst kreisenden Belehrungen über weiße Schuld bringen uns nicht weiter dabei, die realen Probleme schwarzer Menschen in diesem Land zu überwinden.
Im Schlusskapitel führt McWhorter eine Reihe von pragmatischen Lösungsvorschlägen an, die die soziale Ungleichheit mildern könnten. Dazu zählten Kampagnen zur Leseförderung von afroamerikanischen Kindern sowie mehr und bessere Angebote für Berufsausbildung. McWhorters Manifest ist ein wütender, furchtloser, wuchtig geschriebener Beitrag zu einer Debatte über Haltung und Identität, Rassismus und Antirassismus. Eine Debatte, die längst entgleist ist, die einen tiefen Keil durch die Gesellschaft getrieben hat. Der Autor ermutigt seine Leser, sich selbstbewusst und gelassen dem Regiment der Erwählten zu widersetzen.
Das Buch heißt Die Erwählten, wie der neue Antirassismus die Gesellschaft spaltet. Das Buch von John McWhorter. Aus dem Englischen wurde das von Kirsten Rieselmann übersetzt. Erschienen ist es im Verlag Hoffmann und Kampe.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, so heißt ein Roman von Dieter Zipfel. Dafür hat sie vor 2 Jahren den Jugendliteraturpreis bekommen. Das Buch wurde gerühmt als unkonventionell, überraschend, unvorhersehbar. Da bin ich mal gespannt, wie das neue Buch von Dieter Zipfel ausgefallen ist. Silvia Schwab hat das für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Ja, guten Morgen.
Der Titel des Buches, der ist schon mal so unkonventionell, dass ich den kaum aussprechen kann. Brumps heißt das Buch, wie Brummen, aber dann mit so einem P dazwischen. Brumps mit dem Untertitel, Sie nannten ihn Ameise. Ja, ist das denn ähnlich unkonventionell überraschend wie das andere Buch?
Ja, also das hört man ja wirklich an diesem Titel. Das Brumps ist eine Wortneuschöpfung und setzt sich zusammen aus Brummen und Bums. Beides sind Geräusche, die eine große Rolle spielen in diesem Buch. Und so wie dieser Titel ist dann eben auch das ganze Buch. Eine ganz originelle Geschichte, die von den ganz großen Themen Liebe, Freundschaft und Tod erzählt. Dies aber aus Käferperspektive und man muss sich dazu denken, aus Kinderperspektive, wodurch diese Themen dann nicht an Bedeutung verlieren, aber sie verlieren an Pathos und sie kommen dann heiter und ja, leicht rüber.
Liebe, Freundschaft, Tod, anhand was für einer Geschichte wird das denn erzählt?
Ja, Protagonist ist Johnny Mistkäfer. Der wurde nämlich als Baby von einem Ameisenstamm gerettet und seitdem halten ihn alle und übrigens auch er selbst sich für eine Ameise. Und dass er dafür eigentlich viel zu groß ist, zu unbeweglich ist, dass er auch schlecht riechen kann, sehen kann, das macht ihn zum Außenseiter. Nur seine Freundin Butz, also eine Ameise, hält immer zu ihm, wenn er mal wieder gemobbt wurde. Als Johnny dann aber immer öfter von einem tiefen inneren Beben und Brummen, also Brums, überwältigt wird und eine ansteckende Krankheit haben soll, da erschließt er sich dann, seine Ameisenfamilie zu verlassen. Und auf der Suche nach einer neuen Heimat entdeckt er zusammen mit Butz, dass seine Schwächen im Ameisenstamm, dass die in Wirklichkeit Stärken sind. Er entdeckt nämlich das Fliegen und damit auch seine wahre Käferidentität. Und dann entdeckt er auch noch die Liebe.
Wenn Sie das jetzt so beschreiben, also wir haben ja vorhin über das Unkonventionelle dieses Buches geredet, die Geschichte, die Sie jetzt erzählen, also es geht um Außenseiter, einen Außenseiter, der gemobbt wird, der aufbricht, um seine wahre Identität zu finden. Sind das nicht andererseits aber wieder auch ziemlich übliche Kinderbuchthemen?
Ja, das stimmt schon. Aber das ganz Besondere an diesem Kinderbuch ist, wie es gemacht ist. Und da gibt es zum Beispiel eine ganz, ganz innige, aber niemals kitschige Nähe zur Natur und an eben eine zauberhaft zarte Komik. Also damit meine ich schwungvolle Dialoge, einen großen Sprachwitz, ganz absurde Ideen, eine herrliche Situationskomik und dann wunderbare Sprüche. Darf ich da mal ein oder zwei zitieren?
Unbedingt.
Ja, also zum Beispiel fühlt sich Johnny als Außenseiter wie ein krabbelnder Knick in der Optik, wie ein Fehler auf Füßen. Und dann stellen Sie sich ein Kind vor, die das liest. Ein Fehler auf Füßen. Ist das nicht rührend? Und die Lebensweisheit von Butz ist, gib jedem Problem die Chance, dein Sprungbrett ins Glück zu sein. Und genau das tut Johnny dann.
Jetzt, Sie haben die Naturnähe angesprochen. Das interessiert mich mal noch, diese besondere Naturnähe. Wie wird die denn da hergestellt?
Ja, das ist schon sehr besonders. Wir erleben nämlich die Natur von innen. Denn sie hat, und das ist ja sehr erstaunlich, nicht sie hat, sie ist die Erzählerin. Also die Natur erzählt, sie erklärt, sie kommentiert Johnnys Gefühle und Erlebnisse. Und das auf eine so leise, so eindringliche Weise, dass man völlig vergisst, dass es sich ja hier nur um einen dicken Krabbelkäfer handelt und nicht zum Beispiel um ein Kind. Und die Schilderungen von meinetwegen eines Morgens im Wald, die sind Poesie pur. Und ein wunderbarer Kunstgriff ist dann noch, die Natur als Erzählerin erzählt nicht stringent, nicht geradeaus. Sie schweift ab, sie vertröstet uns, sie reflektiert das Erzählen, sie ironisiert das Erzählen. Und damit erfahren wir auch eine ganze Menge über die Poetik der Autoren.
Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, Poesie pur, auch mit Ironie, können denn da die Illustrationen von Bea Davis, können die mithalten?
Ja, ganz, ganz unbedingt. Also die sind genauso skurril, so kreativ wie der Text. Diese ganze Buchgestaltung ist einfach furios. Das sind flammende, schwarz-rot-weiße Bilder. Und die illustrieren den Text nicht nur, sie sind ja ein total unverzichtbarer Bestandteil dieses ganzen Textes oder der Geschichte. Also sie erzählen selbst die Geschichte weiter an vielen Stellen und setzen Akzente und ganz spritzige Pointen.
Frau Schaap, haben wir jetzt mit Ihnen eine rundherum begeisterte, vollendet glückliche Rezensentin vor uns? Oder gibt es doch noch eine Einschränkung?
Ich glaube, das hört man zuerst einmal, dass das wirklich so ist. Es ist ein temporeiches, herrlich verrücktes und zugleich eben ganz tief wahres Kinderbuch. Voller flotter Formulierung, voller Sprüche und Lebensweisheiten. Also ich finde, es ist eine beglückende Geschichte mit einem tiefen Verständnis für Lebewesen, die anders sind eben, als ihre Umwelt es von ihnen erwartet. Und wenn Sie jetzt unbedingt noch einen kleinen Mini-Fehler,
der Suppe.
Das Härchen der Suppe haben wollen. Also eine Ameisen-Mini-kleine Schwäche, würde ich sagen. Dieses Buch ist für Sechsjährige einfach noch ein bisschen zu komplex. Wirklich genießen werden es dann die etwas Älteren. Und da muss ich dann wieder den Spieß umdrehen und sagen, das ist genau wie bei Johnny. Die kleinen Schwächen, die zeigen sich dann eines Tages als große Stärken.
Das Buch Brumps, Sie nannten ihn Ameise, von Dieter Zipfel, illustriert von Bea Davis, erschien im Hansa Verlag mit 130 Seiten. 15 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Silvia Schwaap. Sie haben es in den Nachrichten sicher auch gehört. Gestern war der russische Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze Thema im UN-Sicherheitsrat. Da haben sich beide Seiten gestern schwere Vorwürfe gemacht. Die USA haben vor einem gefährlichen Pfad in den Krieg gewarnt. Die russische Seite hat von gefährlicher Propaganda gesprochen. Und ich werde jetzt sprechen mit der ukrainischen Schriftstellerin und Fotografin Jewgenia Bialorussets. Sie lebt in Kiew. Sie hat ein Buch geschrieben. geschrieben über die Auswirkungen des Krieges in der Ostukraine. Glückliche Fälle heißt dieses Buch, auch bei uns erschienen 2019. Und ihr jüngstes Buch wird demnächst auf Deutsch erscheinen bei uns. Modern Animal heißt das. Das beschäftigt sich mit Tieren im Krieg. Guten Tag, Frau Bielorussetz.
Guten Tag.
Wie geht es Ihnen denn als Schriftstellerin jetzt in diesen Tagen, in dieser angespannten Lage? Kommen Sie zum Schreiben in diesen Tagen?
Eigentlich ja. Ich arbeite, ich beende jetzt mein Manuskript für die deutsche Fassung des Buches Vorlesungsreihe über das moderne Leben der Tiere. Das wird der Arbeitstitel sein. Mhm. Also ich versuche, diese letzten Schritte gerade zu machen.
Und wie beobachten Sie das um sich herum, die Menschen um Sie herum in Kiew? Wie gehen die um mit dieser Lage, mit dieser drohenden Kriegsgefahr?
Seltsamerweise beginnen erst jetzt sehr viele in eine echte Panik zu geraten. Unter meinem Freundeskreis gibt es echte Panikattacken. Man bespricht, was man tun soll im Falle des Krieges, auf welche Weise man wohin geht, auf welche Weise man überhaupt auf diese neue Situation reagiert. Und ich denke, wenn die Bedrohung noch höher war, vielleicht vor einigen Wochen, waren alle ziemlich gelassen oder haben das einfach weiterhin verdrängt, die ganze Gefahr oder diesem Gefühl, dass etwas stimmt nicht in der Luft.
Und haben Sie und die Menschen, mit denen Sie sprechen, fürchten Sie, dass es tatsächlich Krieg geben könnte? Also ein Krieg, der über die ja andauernden Kämpfe in der Ostukraine hinausgeht?
Seltsam ist nicht dieses Fürchten. Seltsam ist, dass man einander wirklich diese Frage stellt, wie einem Orakel. Man stellt die Frage, wird es wirklich den Krieg geben? Was denkst du? Weil es gibt kein Gewissen. Es gibt keine Rationalität oder keine Struktur, die das wirklich vorhersagen lässt. Es gibt keinen festen Fundament, der klar macht, okay, jetzt läuft es so, es läuft zu den Kriegshandlungen zu, oder das ist nur eine Bedrohung, das ist nur eine Manipulation, das ist ein politisches Spiel, wir sind weniger oder mehr safe. Also es wird nichts passieren.
Ja.
Sicher.
Sie haben ja auch in Kiew die Revolution 2014 auf dem Maidan miterlebt, die ja einen starken Zusammenhalt in der ukrainischen Zivilgesellschaft gezeigt hat. Wie ist das denn heute? Gibt es da heute auch so einen Zusammenhalt in dieser gefährlichen Lage?
Interessante Frage. Ich denke, es läuft anders. Maidan, die Revolution der Würde, Maidan-Proteste, sie hatten einen Ort, im materiellen Raum, es gab diesen Platz der Unabhängigkeit, wo alle sich versammelt haben und es entstanden die ganze Zeit, es war eine Überproduktion von menschlichen Verbindungen und Solidaritätsketten. Man hat einander unterstützt im Rahmen des Protests, auch absurderweise Menschen mit diametral, mit sehr unterschiedlichen Einsichten oder weltpolitischen Einsichten haben einander gerettet, unterstützt, geschützt. Zum Beispiel Kirche hat die Türe, konservative orthodoxe Kirche, Moskauer Patriarchat damals, also hat die Türe geöffnet für viele Protestierte, hat Wunden geheilt, hat gerettet, geschützt, gegen Polizei sie gewehrt. Es gab sehr viele plötzliche, es war eine Erfindung der Solidarität in der ukrainischen Gesellschaft. Und jetzt geht es alles durch die Nachrichten. Die Nachrichten sind die Träger der Gefahr und jeder in Rezeption dieser Nachrichten, wie in einem Gefängniszelle, ist sich selbst viel mehr überlassen. Viel mehr spürt man, man trägt die Verantwortung für eigene Familie, für eigene Freunde, für sich selbst und man muss individuelle Rettungswege erforschen. Und das ist traurig ein wenig oder enttäuschend, erschreckend, dass vielleicht in diesem Moment wenigstens, wenn es geht um Gefahr, um Bedrohung, es ist doch Gott sei Dank nichts Reales. Wir sprechen über ein Gefühl, aber jetzt angesichts diesem Gefühl viel mehr sind alle sich selbst, also mit sich selbst Und Einsamkeit.
Frau Berle-Hussetz, wie ist das für Sie, wenn Sie jetzt sagen, jeder denkt einzeln über mögliche Rettungswege nach? Worüber denken Sie dann nach, wenn Sie darüber sprechen möchten?
Ich denke, ich bin so ein typischer Verdrängungsfall. Ich denke darüber gar nicht nach. Nicht über meine individuelle Rettung oder Rettung meiner Familie. Vielleicht ist das leichtsinnig. Ich versuche, wenn ich darüber nachdenke, eher, ich bin an dieser Stufe, wo ich versuche zu verstehen, inwieweit überhaupt dieser Ausgang realistisch ist. Weil er sieht so atavistisch und so irreal aus, dass ein Riesenkrieg ohne irgendwelchen Grund und Sinn ausbrechen kann.
Aber interessanterweise haben Sie sich ja in Ihren Büchern der jüngsten Zeit ganz intensiv mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt. Eben, soweit ich es verstanden habe, mit diesem dauernden Konflikt und den Auseinandersetzungen in der Ostukraine. Ein Buch von Ihnen wie dieses Buch Glückliche Tage eben über diesen Konflikt. Was bedeutet so ein Buch für die Leserinnen und Leser in der Ukraine, vielleicht jetzt auch gerade in diesen Tagen?
Glückliche Fälle heißt der Buch. Und es geht, ich denke, wenn ich zurück zu Ihren vorigen Fragen noch einmal komme, ich denke, für mich der Krieg war so intensiv am Anfang noch schon da, bereits da, und ich habe darüber nie vergessen. Vielleicht deswegen diese Kriegshandlungen. Ist es sehr schwer, sich zu befreien von dem Gedanken, dass noch ein Krieg kommen kann. Also der Krieg, der existiert, plötzlich, also der Krieg, der existiert, es ist sehr schwer zu vergessen, das ist wirklich ernst die ganze Zeit, dass Menschen sterben an der Front sowieso. Ja, ich weiß nicht, warum ich genau das erwähne. Also es gibt Leserinnen, die... Ich denke nicht, dass mein Buch heutzutage eine absolut neue Rezeption bekommen kann, weil ich vermute, das Wichtigste ist heute aus diesem Gefühl, dass der Krieg droht, einen Ausweg zu finden und nicht, ich spreche über irgendwelchen kollektiven Wunsch, das ich spüre, und nicht sich in diese Traumen zu vertiefen. Man liest mein Buch eher anders. Man liest mein Buch eher als ein Wegweiser über das Denken, das eigentlich dich aus einer Ausnahmesituation rettet, oder über das Denken, das hilft, diese Ausnahmesituation zu überwinden.
Glückliche Fälle, so heißt dieses Buch von Jewgenia Berle-Hussetz, Schriftstellerin und Fotografin aus Kiew. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Frau Berle-Hussetz.
Danke Ihnen für die Einladung.